Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Unterscheidung der Geister, das ist heute unser Thema. In allen Kulturen zeigt sich, dass es die Ursehnsucht des Menschen ist, Gott zu begegnen, ihn nicht nur fern hinter den Wolken zu ahnen, sondern ihm zu begegnen, ihn zu erfahren, ihn zu hören. Aber oft fällt uns das zu schwer, wir spüren nichts, hören oder sehen nichts von ihm. Im Johannesevangelium Kapitel 10 heißt es, die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Soweit das Johannesevangelium. Wie aber erkennen wir seine Stimme? Wie können wir sie überhaupt hören und von anderen Stimmen unterscheiden? Wie kann ich wissen, ob der Heilige Geist oder mein eigener Vogel zu mir spricht? Wie kann ich Gottes Willen im Alltag erkennen und tun? Das ist ein Schlüssel des geistlichen Lebens und Kriterien dazu liefert uns der Exerzitienmeister Pater Hans Bob aus Hochaltingen, der dazu auch ein kleines Buch herausgegeben hat. Grüß Gott, Pater Bob.
Grüße Gott, Frau Kuhn.
Menschen, die nach dem Plan Gottes für ihr Leben lange suchen, die hätten vielleicht manchmal gern, dass da einfach so ein Anruf käme und Gott sagt, tu dies, tu das. Aber oft passiert das nicht und sie bekommen auch nicht, wie die Gottesmutter Maria, einen Erzengel geschickt, der die Pläne Gottes so mitteilt. Verhält Gott sich so zurückhaltend oder haben wir oft geistige Oropaxen in Ohren, dass wir ihn oft so schlecht verstehen?
Vielleicht beides. Mir geht es ja auch dauernd so, das geht bis heute so. Wenn Sie, manchmal lässt Gott uns warten, weil einfach der Zeitpunkt für die richtige Antwort noch nicht da ist. Und wir haben dann keine Geduld. Wir wollen immer alles gleich sofort schriftlich auf dem Tisch haben. Und wenn das der Fall wäre, wäre seine Antwort im Augenblick vielleicht sogar noch Überforderung. Es wäre vielleicht noch gar nicht möglich. Er gibt dann Antwort, wenn es für mich richtig ist. Deshalb auch manchmal das Gefühl, er hört nicht. Doch er hört. Und das ist die Sache des Glaubens, dass ich weiß, er ist mir nahe und will das. Und sicher haben wir manchmal die Ohren mit anderen Dingen voll. Dass wir eigentlich die Art der Sprache Gottes nicht verstehen. Wir hören von einem, der sagt, ja, Gott hat zu mir gesprochen und so weiter. Und ich muss sagen, ja, ich höre nie was im Sinne von hören. So wie sich das anhört, wenn das einer so ausdrückt. Es gibt eine vielfältige Sprache Gottes und es ist die ganze Alltagssprache Gottes, die es gilt, ja, zu verstehen lernen. Das, vielleicht können wir das ein bisschen durch die Unterscheidung der Geister klären und klar machen.
Dann freue ich mich, dass Sie uns heute sozusagen einen kleinen Sprachkurs mit Rüstzeug an den Weg geben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Pater Bob.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Unterscheidung der Geister ist eine ganz entscheidende Gabe Gottes, denn seit dem Sündenfall werden wir in besonderer Weise natürlich von Gott umworben, aber wir werden auch von dem großen Neider, dem Satan, umworben, der uns jetzt beneidet um das, was er verloren hat. Und nun, wichtig vielleicht am Anfang gleich ist, es geht nicht um Unterscheidung zwischen dem, was gut ist und was böse ist. Ich habe die 10 Gebote und weiß, das ist gut. Und ich weiß, das Gegenteil ist böse. Also ich denke, diese Dinge, die jeder weiß, bedürfen keiner Unterscheidung der Geister. Sondern es geht um, genau wie es die Frage von Frau Kuhl ausgedrückt hat, es geht auf dem geistlichen Weg zu unterscheiden zwischen verschiedenen Stimmen. Ich drücke es mal so aus, Stimmen, in Anführungszeichen. Es geht also um geistliche Dinge. Und es geht zu unterscheiden, was ist gut und was ist besser. Was ist der Wille Gottes? Wenn Sie, es geht also immer um gute Sachen, um oder mindestens scheinbar Wahres, wo ich vielleicht den Irrtum in dem einen nicht richtig erkenne und leicht verführbar bin. Also es geht gleichsam um Unterscheidung innerhalb des Geistlichen, also nicht des Bösen und des Guten, sondern des Geistlichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich spüre, meinetwegen, da spricht einer zu mir und ich merke plötzlich, das, was der sagt, da stimmt was nicht. Der spricht zwar ganz fromm, der redet vielleicht sogar mit Zitaten der Bibel, aber auf einmal merke ich, der sagt Dinge, die stimmen nicht mehr. Die klingen zwar fromm, aber das ist seine Privatmeinung, das ist nicht das Wort Gottes, zum Beispiel. Also es geht um Unterscheidung auf der Ebene des Geistigen, des scheinbar Guten. Die katholische Regel, die uralt ist, halte ich immer noch für die beste. Und die sagt, es ist etwas zuerst einmal natürlich. Ob es Worte sind oder ob es Dienste sind, also ein Tun des Menschen. Die Unterscheidung bezieht sich ja auf Worte und Handlungen des Menschen. Also zuerst ist mal etwas natürlich. Dann kann es einfach natürlich sein und bleiben. Eine Medizin kann einfach ganz natürlich sein. Nun kann dieses Natürliche gesegnet werden, sodass sogar über das Natürliche Gnadenhaftes zu uns kommt. Denken Sie an geweihtes Wasser. Weil Wasser wirkt anders als natürliches Wasser. Es gibt sogar eine interessante Studie von einem Japaner, wo das direkt sichtbar wird. Dann kann es aber auch sein, ich verfluche etwas Natürliches. Dann wirkt es negativ. Also meinetwegen, ich verfluche Wasser oder ich verfluche Gegenstände oder ich bespreche es ganz bewusst von der Magie her, dann wird das nicht einfach nur natürlich wirken, sondern es wirkt dann einfach auch negativ, zerstörerisch. Nicht? Also Sie spüren, aber etwas muss zuerst vorhanden sein, etwas Natürliches. Es ist nicht etwas von Natur aus, außer dem Teufel natürlich selber. Aber sonst, bei dem, was wir reden und handeln, ist nicht etwas von Natur aus dämonisch oder von Natur aus göttlich, sondern es ist erstmal natürlich. Und dann kommt es darauf an, wem es zur Verfügung gestellt wird oder wer dieses Natürliche benutzt und benutzen kann. Das vielleicht einmal gleich als Voraussetzung, dass uns das klar ist. Und nun vielleicht ein Gedanke zuerst, einmal diese göttlichen und widergöttlichen Mächte im Menschen. Wenn Sie die Kirche von heute hat, um sich zu schützen gegen Entstellung der Wahrheit, Missbrauch der Wahrheit, hat sie vom Herrn diese Gabe der Unterscheidung bekommen. Die Kirche als Ganzer zuerst einmal. Aber dann auch Einzelne ganz persönlich. Einfach um Echtes und Unechtes zu unterscheiden, in der Verkündigung, in der Lehre, im Vollzug, im Reden von Einzelnen oder von mir selber oder Handlungen. Und dieses Charisma ergänzt eigentlich alle anderen Charismen und ist gerade in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten der Erneuerung von erhöhter Bedeutung für das Leben der Kirche. Und deshalb ist diese Gabe der Unterscheidung heute, wir sind in einem Umbruch, ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht beweisen, ist diese Gabe der Unterscheidung von höchster Bedeutung. Und ich habe nicht immer den Eindruck, dass sie angewendet wird. Und deshalb auch so viele Menschen auf die Nase fallen. Nun, im Neuen Testament bezeichnet das Wort Geist nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch den Geist der Täuschung, wie es in 1. Johannes 4,6 heißt. Oder er wird genannt der Vater der Lüge bei Johannes 8,44. Nicht? Also die Schrift spricht immer von Geist, aber es ist einmal der Heilige Geist und dann aber auch der Geist der Lüge, der Geist der Täuschung. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist die, dass Heiliger Geist den heiligen Gott allein anwesend macht. Also dort, wo Heiliger Geist wirkt, ist das Handeln Gottes gegenwärtig. Und zwar als der Geist der Wahrheit wird er wahrgenommen. Wissen Sie, ob Menschen, die da reden, ob man das Gespür hat, das ist wahrhaftig. Sie merken das sehr stark heutzutage überall. Ob Sie im Geschäft sind, immer Geschäftsverhandlungen, ob Sie in der Politik sind, überall. Wenn Sie genau hinhören, dann spüren Sie manchmal, das ist nicht der Geist der Wahrheit. Die verbergen mir etwas. Die sagen mir nicht die volle Wahrheit. Die wollen mit mir ihr Geschäft machen. Aber sie haben nicht mein Wohl voll im Auge. Man spürt das manchmal. Das ist dann die Gabe der Unterscheidung. Also der Geist der Wahrheit ist zu erkennen als Geist der Wahrheit. Ist in Worten und Handlungen wirklich Wahrheit drin? Oder der Geist des Vertrauens, so zeigt er sich auch, wo Vertrauen möglich ist. Geist des Lebens, Geist der Liebe. Er ist der Geist der Selbsthingabe und nicht des Egoismus, nicht? Er ist auch der Geist der Freude. Und das Ziel dieses Heiligen Geistes ist, er verbindet uns mit Gott und er verbindet uns untereinander. Also das heißt ganz konkret, wo jemand Worte spricht oder ich selber das gleich, oder etwas tut, dass man spürt, das, was der sagt und was er tut, das verbindet mich mit Gott. Das gibt mir einen Zugang zu Gott. Und es verbindet uns auch untereinander. Und man spürt, hier ist der Geist der Wahrheit, des Vertrauens, des Lebens. Wir erleben das eigentlich so regelmäßig an einer ganz einfachen Feststellung. Zu uns kommen ja Menschen von überall her, die sich zum Teil überhaupt nicht kennen. Und die plötzlich aber in kurzer Zeit ein ganz tiefes Verhältnis zueinander haben, also eine innere Beziehung zueinander haben, weil sie sich finden in dem einen Geist der Wahrheit. Sie spüren plötzlich, ich bin in einer Atmosphäre, ja, die meine Atmosphäre ist, die Atmosphäre des Glaubens, Atmosphäre der Liebe zu Gott und den Menschen. Ja? So kann man das wahrnehmen. Das können Sie in jeder Sitzung wahrnehmen, aber darauf komme ich noch. Nun, diese Kennzeichen des Heiligen Geistes sind deutlich unterschieden von den Kennzeichen des bösen Geistes, also des Geistes der Lüge und der Täuschung. Als der Geist der Lüge offenbart er sich oder nimmt man ihn wahr als Geist des Misstrauens. Man traut einander nicht, das ist nicht Heiliger Geist. Sogar Geist der Vernichtung, wo es also um vielleicht Hass und so weiter geht, negatives Denken, Empfinden auf andere hin oder auf mich hin, je nachdem, ist der Geist der Ich-Betonung, des Egoismus, wie man sagt. Aber auch der Geist des Unfriedens, Menschen, die so innerlich keinen Frieden haben. Und dieser Geist hat als Ziel, er trennt uns von Gott und er trennt uns voneinander. Und das haben Sie vielleicht schon erlebt, dass Sie so mit Menschen zusammen waren, in irgendeiner Sitzung oder Verein oder Zusammenkunft, ganz gleich, wo sie ihnen überhaupt nicht wohl war. Nicht? Wo sie spürten, ich kann keinem hier drin richtig trauen oder mehreren hier drin nicht trauen. Sie können es nicht richtig beweisen, aber es ist einfach fast greifbar. Schauen Sie, das ist Geisterunterscheidung. Nun, je mehr natürlich wir, der Einzelne, vom Heiligen Geist erfasst ist, umso mehr wird auch unser Blick geschärft für den Geist der Täuschung. Und wir erkennen, dass wir es hier mit einer übermenschlichen, mit einer unmenschlichen Macht zu tun bekommen, der wir aus eigenen Kräften oft nicht gewachsen sind. Das heißt, dieser Geist der Lüge und Täuschung, der übertölpelt uns. Das heißt also, damit ich dieses Gespür, diese Gabe der Unterscheidung bekomme oder dass ich das mehr wahrnehme, was um mich herum geschieht, ist es wichtig, dass ich wirklich den Heiligen Geist in mir zulasse. Und das geschieht natürlich durch das Lesen der Heiligen Schrift, die ja Geist und Leben ist. Also wichtig, immer wieder die Heilige Schrift zu annehmen. Denn das ist das Wort der Wahrheit. Und je mehr mich das Wort der Wahrheit und damit Heiliger Geist durchdringt, wenn sie umso ja, sensibler werde ich für das Gegenteil. Merke ich, was der da redet, da stimmt was nicht. Was die da tut, das ist reiner Egoismus. Oder mindestens ist da egoistische Tendenzen. Es ist nicht selbstlos. Es geht nicht um das Wohl des anderen, sondern ums eigene und so weiter. Deshalb wichtig, gleich von Anfang an, wir müssen den Geist der Wahrheit zulassen, in uns aufnehmen. Und das geschieht natürlich auch durch das Gebet, dem ich mit Gott in Beziehung bin. Und diese Beziehung ist wie der Heilige Geist, der verbindet uns im Gebet mit dem Vater, mit dem Sohn. Und damit ist er in uns. Gerade auch durch die Sakramente, durch das Bußsakrament, wo wieder alles Negative gereinigt ist. Wenn sie je mehr in mir unbereute Sünde ist, umso mehr werde ich möchte mal sagen, taub für die Stimme Gottes. Aber auch, ich möchte fast sagen, hellhörig für das Negative und merke gar nicht, dass es negativ ist. Sehen Sie, wenn die unbereute Sünde in mir ist, das Negative, dann wird das Negative von außen mir eigentlich fast positiv erscheinen. Verstehen Sie? Ich merke es dann nicht. Also auch das Bußsakrament ist regelmäßig wichtig, dass ich frei bin von der Schuld und dann wieder sensibel bin im Heiligen Geist. Und das ist heute so, so, so wichtig. Nun, ein Blick einmal auf die Erfahrung des Bösen. Der Geist der Täuschung, ich nenne es mal statt Lüge Täuschung, es drückt sich sehr gut aus. Sie wissen selber, wie oft wir getäuscht werden. In Gesprächen, in dem Großen, im Großen der gesellschaftlichen Beziehungen, Politik, Soziales, denken Sie an die ganzen Banksachen da und so weiter. Dieser Geist der Täuschung führt den Menschen in die Grundversuchung. Und was ist das? Die Grundversuchung des Menschen ist, seine Freiheit zu missbrauchen und Gott zu misstrauen. Das ist die Grundversuchung. Gott hat uns die Freiheit gegeben, damit wir uns in Freiheit für ihn entscheiden. Und die Entscheidung für Gott ist die Liebe. Und Liebe ist nur in Freiheit möglich. Nicht? Und die Grundversuchung des Menschen ist, dass wir unsere Freiheit missbrauchen, indem wir Gott misstrauen. Das war bereits die erste Sünde. Dieses Urmisstrauen ist die Wurzel aller Absicherungen gegen Gott. Nicht? Denken Sie an die ersten Menschen, Adam und Eva. Sie wurden verführt genau an dieser Stelle, an diesem Punkt, durch den Geist der Täuschung. Ja, ist ein Geist der Lüge, aber ist ein Geist der Täuschung. Er hat sie getäuscht. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott und es werden euch die Augen aufgehen. Der möchte nicht, dass sie auch so sind wie er. Merken Sie es. Er möchte nicht, dieser Gott möchte nicht, dass sie genauso sind wie er. Das ist die Stimme der Täuschung. Und als sie davon gegessen haben, gingen ihnen die Augen auf, ja, aber sie erkannten, dass sie jetzt getrennt von Gott sind, nackt dastehen, bloß dastehen, nichts mehr haben. Ja. Also, Geist der Täuschung führt uns in die Grundversuchung, die Freiheit zu missbrauchen. Und zwar vor allem, indem wir Gott misstrauen. Und überlegen Sie mal, wie oft Sie Gott misstrauen. In manchen Ereignissen ihres Lebens. Sie trauen ihm nicht, auch dann, wenn es ihnen mal nicht so gut geht, wenn manches mal nicht so klappt oder wenn sie nicht sofort erhört werden, dann trauen sie Gott nicht. Er hört mich ja nicht. Der will ja gar nicht mein Gutes, nur weil er das nicht will, was sie wollen. Und sie wissen nicht, ob das, was sie wollen, ihnen letztlich wirklich zum Heil ist. oder wie wir es oft erleben im Nachhinein, das, was wir wollten und durchgesetzt haben, für uns zum Unheil war, zum Nachteil. Traue ich Gott, dass er mich liebt und immer das tut, mich so erhört, wie es mir zum Heil ist, auch wenn scheinbar anders ist, als ich es mir vorstelle. Zum Beispiel dieses Misstrauen gegen Gott werden Sie eventuell sehr stark spüren, wenn Sie sich entscheiden, die Taufe anzunehmen. Das heißt, so wie Gott sich mir in der Taufe total ausgeliefert hat, so mache ich einen Punkt und sage, und ich schenke mich dir, Gott, ganz und gar. Mein Leben gehört dir, du darfst darüber verfügen, du kannst mit mir machen, was du willst. Haben Sie das Wort gehört? Du kannst mit mir machen, was du willst. Und was kommt in Ihnen hoch? Freude? Oder kommt Angst auf? Misstrauen? Ja, was macht er dann mit mir? Verstehen Sie, auf einmal traue ich seiner Liebe nicht mehr, dass der das missbrauchen könnte, was ich ihm da in die Hand gegeben habe, nämlich mich selber. Sehen Sie, das ist die Urversuchung, die Grundversuchung unseres Lebens. Und das kommt neben natürlichen Erlebnissen der Kindheit, aber sehr stark kommt es vom Geist der Täuschung. Dann ein weiteres, wo dieser Geist der Täuschung bei uns ja oft sehr gut durchkommt. Das ist bei der Übertreibung des Guten. Das ist bei Menschen, die wirklich es ernst meinen mit Gott, die sich entscheiden für Gott, die mit Gott leben wollen. Ja, und die es ja, die nicht bloß mit dem alltäglichen Normalen zufrieden sind, sie möchten mehr tun für Gott und kommen oft in die Gefahr der Übertreibung des Guten. Und das kann dann ganz schlimme Folgen haben. Schaut, wenn zum Beispiel ein körperlich schwacher Mensch, gesundheitlich angeschlagen, er will jetzt vielleicht fasten, eben gut meinend, aus Liebe zum Herrn, vielleicht zur Sühne für die Sünden heute, wie wir es ja auch jetzt versuchen, in dieser Ninive-Bewegung, möchte ich fast sagen, wo wir im folgenden Jahr ja den Herrn bitten, besonders an den Freitagen und Herz-Jesu-Freitagen, doch die Sünde in unserer Kirche zu sühnen und alles wieder gut zu machen. Und da kann sein, dass dann ein kränklicher Mensch genauso fasten will wie ein Gesunder und dabei aber seiner Gesundheit schadet. Er übertreibt das Gute. Er muss das Maß halten, das für ihn zuständig ist. Vielleicht darf er, dass er so beieinander ist, gesundheitlich, dass er gar nicht fasten darf im Sinn von Speiseenthaltung. Aber er kann fasten in der Liebe. Dass er verzeiht, dass er nicht über andere spricht, dass er für seine größten Gegner in besonderer Weise betet. Verstehen Sie, also das sind alles Dinge, wo ich genauso fasten muss, mich überwinden muss. Fasten heißt ja, mein Ich zurückstellen und das Ich Gottes in die Mitte stellen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber ich muss das richtige Maß wählen. Und da kann es auch manchmal an ein Anzuviel an geistlicher Nahrung geben, ohne Verdauung. Wenn jemand so im Glauben anfängt und er erlebt einen, der ihn sehr imponiert, der betet also jeden Tag so und so viel, ja, die Gebete, jene, Rosenkranz und so weiter, was ja gut ist. Aber dieser Anfänger, der noch gar nicht richtig so drin ist in der Beziehung zu Gott, er ist auf dem Weg, er will das jetzt alles nachmachen. Also er sättigt sich mit zu viel geistlicher Nahrung und kommt gar nicht mehr zur Verdauung. Und dann kann es eine üble Folge sein, dass er plötzlich das Grundempfinden hat, dieser Gott überfordert mich, und dann wird sich die ganze Freude daran verliert und alles wieder aufgibt. Deshalb ist so wichtig, das richtige Maß einhalten, wie es die heilige Hildegard von Bingen sagt. Nicht? Oder was ich immer wieder auch schon erlebt habe, das kann jetzt jeder auf sich in seiner Berufung anwenden, bei Ordenschristen, vielleicht ein Ordenschrist, der in einem pastoralen und in einem aktiven Orden ist, und plötzlich das Empfinden hat, er ist berufen in einen kontemplativen Orden. Also in eine wirklich echte Klausur. Es kann das sehr wohl eine echte Berufung sein. Aber es kann auch sein, dass der Geist der Täuschung dahinter steckt, der vielleicht Enttäuschungen im jetzigen Orden benutzt oder auch Unzufriedenheit im eigenen Herzen in diesem Orden benutzt, um diesem Menschen vorzugaukeln, dass er zur Kontemplation berufen ist. Und dann, wenn er das nicht genügend prüft, und geht dann in einen kontemplativen Orden, wird er ganz schnell merken, das ist nicht meine Berufung. Und traut sich oft nicht mehr zurückzugehen in den alten Orden, sondern tritt aus und die ganze Berufung ist zerstört. Auch ein Beispiel für die Übertreibung des Guten. Ich muss also sehr wohl prüfen bei solchen Dingen. Das richtige Maß im religiösen Leben, im religiösen Bereich, welche Weise des Betens. Das ist immer gut, wenn man einen erfahrenen Menschen hat, so Priester oder Laie, der einem einen Weg führt, den er selbst schon gegangen ist und der auch übereinstimmt mit der Lehre der Kirche. Das heißt, mit der Lehre der Kirchenlehrer, die diesen Weg beschrieben haben, weil sie ihn mit Gott gegangen sind. Nicht? Oder auch diese Übertreibung des Guten könnte man zum Beispiel finden in Gruppen. Also sagen wir mal Gebetsgruppen oder geistlichen Gruppen, das ist ganz gleich. Wenn diese geistliche Gruppe oder Bibelgruppe, wenn die so die Freude, die der Heilige Geist schenkt, gleichsam festhalten will, also auch im Gefühlhaften meine ich das. Wenn sie es festhalten will, wenn sie das immer wieder hochjubelt, vielleicht mit Musik oder wie auch immer, das kann man ja, dann kann es sein, dass diese Gruppe eigentlich diese wirklich geschenkte Geisterfahrung durch diese Übertreibung zerstört. Indem sie eigentlich sich selber sucht. Indem sie ja ihre gefühlhafte Freude sucht, aber nicht Gott sucht. Sie meint zwar, Gott zu suchen. Und sie meint, sie müsse eine gefühlhafte Freude haben an Gott, denn sonst sei es nicht echt. Nicht? Und deshalb immer wieder diese Dinge hervorholt, produziert. Das ist dann der Geist der Täuschung. Die kommen nie tiefer, sie kommen nicht weiter. Sie kommen nicht in eine tiefere Beziehung zu Gott und das kann man an ihrem Leben sehen. Dass ihr Leben nicht übereinstimmt mit der Lehre der Kirche, mit dem, was sie eigentlich äußerlich, meinetwegen in Liedern oder wie auch immer, ausdrücken. Ja? Also das sind alles so Dinge, die Unterscheidung der Geister brauchen. Wo wir oft meinen, wir meinen Gott. Und letztlich meinen wir uns selber. Denn wer Gott meint, wird auch in der größten Trockenheit im Gebet treu sein. Er wird einfach bei Gott sein. Mit seiner ganzen Armut sich selbst aushalten und nichts mehr wollen für sich. Nur noch er. Ich bin für dich da, Gott. Ich habe für nichts anderes Zeit als für dich. Die heilige Theresia, die Große, die eine große Erfahrung hat und eine Kirchenlehrerin ist, die sagt einmal, wenn jemand, wenn er im Glauben begonnen hat, wenn er so diese erste Erfahrung gemacht hat, auch auf der Gefühlsebene, eine Freude an Gott, dann kommt normalerweise dann, wenn es nach innen geht, eine Beruhigung dieser Gefühle, sogar eine Trockenheit. Wenn nun jemand, sagt sie, diese Hochgefühle jahrelang hat, verstauend hat, fast immer hat, dann sei das sehr gefährlich, denn das könnte sein, das könnte sogar vom Teufel sein, dass er uns diese Gefühle lässt, damit wir nicht tiefer in Gott hineinfinden. Aber da brauchen Sie jetzt nicht erschrecken, sondern Sie erkennen das am besten am Leben. Wie lebe ich? Halte ich mich ganz und gar an den Willen Gottes, an die Gebote Gottes? Sind die für mich wichtig? Ist auch das Harte in meinem Leben, auch das Kreuz in irgendeiner Form, auch des Alltäglichen, ist das für mich Brennholz der Liebe? Oder reagiere ich da ganz anders? Egoistisch, abweisend? Da kann ich dann merken, ob mein Gebetsleben, meine Beziehung zu Gott, ob die tiefer geworden ist und tiefer wird, oder ob sie an der Oberfläche der Gefühle geblieben ist und eigentlich die Tiefe meines Innern überhaupt nicht erreicht hat. Also durch die Übertreibung des Guten kann man so grundsätzlich sagen, verkehrt sich das Gute ins Gegenteil. Nun, wenn wir von Geisterfahrung sprechen, also das heißt das Wirken des Geistes in uns, müssen wir sagen, eine solche Erfahrung des Geistes ergreift die ganze Person des Menschen. Also nicht nur seine Gefühlswelt, sondern auch seine Tiefe, den Geist in sich. Und das Böse versucht natürlich, unsere Schwächen zu missbrauchen. Gerade auch charakterliche Einseitigkeiten, Schwächen, auch verdrängte seelische Krankheiten, die treten oft noch viel deutlicher hervor, aber jetzt im positiven Sinn, durch das Wirken dieser Geisterfahrung, eben mit dem Ziel, dass sie überwunden werden können, dass sie geheilt werden können. Und das Böse, das zeigt sich jedoch auch in diesem Inneren, das, was wir in der Genesis 8,21 hören, der Mensch ist böse von Jugend auf. Also wie gesagt, Geisterfahrung ergreift den ganzen Menschen. Und wie gesagt, durch die Geisterfahrung werden eben diese Tiefen, auch das Böse von Jugend an, in uns freigelegt. Es wird durch die Geisterfahrung offenbar. Deshalb werden Sie merken, je näher Sie Gott kommen, je mehr Sie um den Heiligen Geist bitten, je mehr Sie die Schrift lesen und den Geist zulassen, umso mehr werden Sie ein Sündenbewusstsein haben. Der Geist deckt auf, was Sünde ist. Er deckt die Tiefen in uns auf. Und dieses Böse in uns, das da aufgedeckt wird, zeigt sich nicht nur im Innern des Menschen. Es zeigt sich auch im Äußeren, in gesellschaftlichen Strukturen. Gerade auch in der institutionalisierten Sünde, kann man sagen. Wenn Sie solche Herrschaftsstrukturen, so wirtschaftliche und politische Zwänge, Sie kennen ja das von heutzutage, nicht? Und so kommt das Innere im Menschen, das, was der Geist freilegt im Innern, tritt dann oft nach außen und zeigt sich in solchen Strukturen. Aber der Geist deckt es auf. Und wir werden sehr wohl das Gespür für die Wahrheit haben, wenn wir vom Geist berührt sind. Und diese Dynamik des Bösen behindert oder mindestens lässt nicht zu das Gute. Und diese Dynamik des Bösen zerstört sogar Beziehungen. Beziehung des Menschen zu Gott, Beziehung auch zu sich selbst. Dass ich mich selbst nicht mehr mag, dass ich mich selbst hasse, aber auch die Beziehung zu anderen. Die Dynamik des Bösen, in welcher Form auch immer, erkennt man immer am Zerstörerischen, vor allem im Bereich der Beziehungen. Sie werden merken, eigentlich jede Sünde stört oder zerstört Beziehungen. Können Sie alles durchdividieren. Nun, Ihre Auswirkungen, die Auswirkungen dieser Dynamik des Bösen, sind, wie Paulus schreibt in Galater 5,19 und folgende, die Werke des Fleisches, also das Egoistische, wie ausschweifendes Leben, Götzendienst, denken Sie an die vielen Götzen heute, die Gott ersetzen, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst. Lauter Begriffe, die uns allen bekannt sind. Paulus hat es schon beschrieben, als Werke des Bösen, Werke des Fleisches, Dynamik des Bösen, Geist der Täuschung, der dahin führt. Und deshalb bedarf jeder Mensch einer Erlösung von dem Bösen, wie Jesus uns im Vaterunser zu beten gelehrt hat. Ich möchte Ihnen allerdings sagen, hüten Sie sich vor unbedachtem Reden über böse Geister. Das ist sehr schädlich. Man kann sogar kranken Menschen dämonische Einflüsse einreden. Nicht? Es ist deshalb immer wieder zu beobachten, wenn man über solche negative Dinge redet, also Dämonisches und so, da sind auf einmal alle Menschen wach. Wenn man über Gott redet, schlafen sie vielleicht ein. Wenn sie aber plötzlich so Sachen reden, dann sind alle wach. Und dann kommt es zu einer Diskussion. Und dann vergisst man Gott total, dann ist man nur noch beim Dämonischen. Das ist dann interessant. Das weckt in uns Neugier. Das ist die Raffinesse des Geistes der Täuschung. Deshalb hüten Sie sich vor unbedachtem Reden über böse Geister und über dieses Dämonische. Nun noch ein Gedanke, die Befähigung zur Unterscheidung. Man kann manches lernen, was Unterscheidung der Geister angeht. Das versuche ich ja jetzt mit Ihnen so durchzudenken. Ich habe Ihnen Begriffe gesagt, Folgen von manchem Wort und Handeln, woran man spüren kann, das ist nicht der Geist der Wahrheit, das ist nicht Heiliger Geist, das ist Geist der Täuschung oder der Lüge. Aber es gibt auch ein wirkliches Charisma einer solchen Gabe der Unterscheidung, wie Paulus sagt. Und diese Gabe der Unterscheidung ist ein gnadenhaft geschenktes geistliches Gespür. Gnadenhaft geschenktes geistliches Gespür für das, was vom Geist Gottes kommt. 1. Korinther 2,14. Für das, was vom Geist Gottes kommt. Also etwas, was einem Menschen geschenkt ist, der spürt sofort, da stimmt was nicht. Und wenn Sie so jemanden in Ihrem Gebetskreis oder in Ihrer Umgebung haben, dann sagen Sie es ihm, du, das, was du immer spürst, das stimmt tatsächlich. Am Schluss zeigt sich immer, es war wahr, es war richtig. Und dann kann man solche Menschen auch, hineinnehmen in Entscheidungsprozesse. Hineinnehmen auch in Gruppen, die sofort spüren, was da geredet wird, ist nicht mehr in Ordnung. Da stimmt es nicht mehr. Da ist ein falscher Faden drin. Und Sie wissen ja, wie oft ein Neid aufkommt, wenn man merkt, der andere hat was, was ich nicht habe, wenn Sie das genau das Gegenteil. Sondern wir sollten das fördern, was Gott dem Einzelnen für uns gegeben hat. Denn er hat es ja nicht für sich, er hat es ja für die anderen. Also dieses gnadenhaft geschenkte geistliche Gespür für das, was vom Geist Gottes ist. Und durch diese geistliche Erkenntnis stärkt und überhöht der Geist Gottes die natürliche Urteilsfähigkeit eines Menschen. Und diese Gabe der Unterscheidung ist einigen Menschen, wie ich schon sagte, in besonderer Weise gegeben und findet sich oft gerade bei einfachen Menschen, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, wie es Paulus im Römerbrief 8,14 schreibt. Ich habe da schon sehr oft das Beispiel erzählt, das ich einfach auch in meiner Heimat immer gehört habe. Vor 200 Jahren gab es ja auch so diese Wanderprediger. Und da war so im Südschwarzwald auch eines Tages, eines Sonntags, ein Wanderprediger dabei, hatte predigt. Und auf einmal stand eine ganz schlichte Frau auf und ist den Kirchengang vorgelaufen, hat ihre Buben rausgeholt auf der rechten Seite und links ihre Mädle und hat gesagt, kommet Kinder, kommet, das ist nicht mehr unser Kleibli. Kommet Kinder, kommet, das ist nicht mehr unser Glaube. Das ist ein wunderbares Beispiel, das ich nie mehr vergessen habe. Wenn Sie diese Frau, die konnte nicht mit dem Kanzelredner diskutieren über Theologie, aber sie hat in ihrem Inneren gespürt, was der sagt, das stimmt nicht mehr. Und hat ihre Buben und Mädel rausgeholt und ist heimgegangen. Ja? Wissen Sie, das ist eine Gabe der Unterscheidung, das ist ein Charisma. Das hatte diese schlichte Frau, die ein ganz natürliches Urteilsvermögen hatte. Wenn Sie, wir sprechen nicht umsonst von einem gesunden Bauernverstand. Ja? Dass oft der einfache Mensch, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Bauer ein einfacher Mensch ist, sind oft sehr studierte Leute heute, aber Sie verstehen es richtig. Dass der einfache Mensch, der einfach noch gesund denkt, sagen wir es mal so, in dem Sinn einfach, der noch gesund denkt, eine gesunde Urteilskraft hat, dass dem oft, wenn er ein Glaubender ist, wenn er sich dem Geist Gottes unterstellt, dieses Feingespür hat, gerade auch heute, das unterscheiden kann bei allem dem, was heute in der Zeitung steht, was geredet wird, von kirchlichen Leuten, von nichtkirchlichen Leuten, das unterscheiden kann, was läuft da. Nun, was wird geprüft? Es habe ich am Anfang schon gesagt, bei dieser Unterscheidung der Geister geht es um Worte, die ich spreche oder ein anderer spricht. Also das, was einer, das kann ein Vortrag sein, das kann eine Predigt sein, das kann ein Gespräch sein, einfach ein Miteinander reden sein, ganz gleich Worte oder die der andere spricht. Oder auch Handlungen, die ich vollziehe oder der andere vollzieht. Nicht? Und geprüft wird, sind diese Worte und diese Handlungen eine Offenbarung des Geistes. Und damit Zeichen des Wirkens dieses Geistes. Also wirkt Heiliger Geist in diesen Worten? Ist es der Geist der Wahrheit, der da drin spricht? Wenn Sie können ja auch aus menschlichen Impulsen erwachsen, solche Worte. Und wenn zum Beispiel in einer Gebetsgruppe menschliche Zuwendung, menschliche Wärme, menschliche Dinge im Vordergrund stehen, nicht? Dann kann es sein, dass die Mitglieder, vielleicht ohne dass sie es merken, im rein menschlichen Bereich haften geblieben sind. Und der von Christus geschenkte Geist, der will aber die Menschen zu einer geistlichen Gemeinschaftserfahrung führen, in welcher die menschliche zwar eingeschlossen ist, aber auch überboten wird. Wenn Sie in jeder Gruppe, jeder Menschengruppe, auch Gebetsgruppe und so weiter, sind alles Menschen mit Grenzen und jeder stößt sich auch mal an den Grenzen des anderen. Das ist normal. Wenn eine Gruppe das, wenn sie um Christi willen zusammen ist, wenn der Geist Gottes sie zusammengeführt hat, dann werden sie diese Grenzen nicht als abstoßend empfinden, sondern als Hilfe zur Selbsterkenntnis. Es wird zwar eine sehr tiefe geistliche Gemeinschaft sein, obwohl man mit dem einen und anderen gefühlsmäßig Schwierigkeiten hat. Und trotzdem, man spürt, es ist eine Geist, weil alle trotz ihrer Grenzen und Schwächen immer Gott meinen und um des Herrn willen zusammengekommen sind. Mir kann man mal so eine, wie soll ich sagen, eine Regel aus der Mathematik. In der Mathematik heißt ja, Plus mal Plus gibt Plus. Und Minus mal Minus gibt auch Plus. Und Minus mal Plus oder Plus mal Minus gibt Minus. Das heißt, wenn jemand positive Worte spricht und ich selber bin positiv, also das heißt, ich bin ein Gläubiger und es spricht einer wirklich aus dem Glauben, dann hat es in mir eine positive Resonanz. Ich fühle mich verstanden. Ich fühle mich wohl mit diesen Menschen. Wir sind eines Glaubens. Dagegen, wenn zwei Gottlose, sagen wir es mal, also die in der Sünde leben, ja, wenn die miteinander reden, die fühlen sich auch wohl, weil sich jeder beim anderen bestätigt fühlt in seiner Bosheit. Die fühlen sich auch wohl, ist auch Plus. Dagegen, wenn ein negativer Mensch, der eigentlich gegen Gott handelt und die Unwahrhaftigkeit sagt, die Lüge sagt, mit einem Glaubenden zusammenkommt, dann gibt es ein Minus. Dann spüre ich, da stimmt was nicht. Das ist Minus. Es stimmt was nicht. Und deshalb ist immer wichtig zu fragen, was lösen Worte eines anderen in mir aus oder Handlungsweisen eines anderen in mir aus? Oder was lösen meine Worte, meine Handlungsweisen im anderen aus? Und dann mal fragen, wer von uns zwei, auch wenn es Plus ist, wer von uns zwei ist eventuell im Minus? Ja. Und dann geht es auch darum, bei Worten, wenn man prophetische Worte denkt, das kann der erste Satz von Gott sein und der zweite habe ich selber gemacht. Also auch da muss ich unterscheiden, was ist jetzt von Gott, von dem, was Menschen im Sinn des prophetischen Wortes aussprechen und was ist jetzt aus seinem eigenen Herzen gekommen, das er noch hinzufügt. Ich erinnere mich immer noch an einen Gottesdienst in einem Dom, da hat einer wirklich einen ganz tollen Impuls gehabt. Am Anfang einen Satz gesagt, ich bin überzeugt, der war treffend. Und auf einmal hat er weitergemacht, ja, und ich habe dem Bischof schon oft gesagt, er soll das und das tun, der Bischof war dabei, nicht? Und so weiter. Also wo er plötzlich dann diesen Impuls benutzt hat, um noch sein inneres Anliegen auch noch an den Mann zu bringen, aber es war nicht mehr Wort Gottes, es war störend. Daran hat man es erkannt, es hat gestört. Es war einem nicht mehr wohl bei diesem Wort, weil es angreifend war, es war menschlich, es war nicht mehr Geist Gottes. Also in Gebets- und Gemeindegruppen geht es also nicht in erster Linie um menschliche Freundschaft, die wird von selber gegeben, klar, oder um Geselligkeit, sondern um einen Lebensvollzug, um einen Dienst in der Kirche, der die Bereitschaft einschließt, menschliche Dynamik von Gott durchkreuzen zu lassen. Und in ähnlicher Weise können, um ein anderes Beispiel zu nennen, in Heilungsvorgängen geschöpfliche Kräfte mit menschlicher Dynamik wirksam sein. Beides. Ein charismatisches Zeichen ist eigentlich erst dann, wenn die Kennzeichen des göttlichen Geistes jeder Einzelne an sich trägt. Und auch die Menschen tiefer zu Gott führt. Ein solches Beten mit Menschen. Ja. Voraussetzung dafür ist auch, dass die geschöpflichen Kräfte ausdrücklich der göttlichen Gnadenführung unterstellt werden. Es sind also jetzt einmal so einige Gedanken, Einführungsgedanken, worum es geht in der Unterscheidung der Geister. Sie haben gespürt, manches kann man lernen, aber es gibt auch diese Gabenunterscheidung. Aber wichtig für uns alle ist, dass wir uns dauernd unter die Führung des Heiligen Geistes stellen, täglich den Heiligen Geist für uns bitten, dass er in unseren Worten, in unserem Handeln gegenwärtig ist, dass wir immer auch bei all dem, was wir reden und tun, immer wieder auch im Gebet kurz ihn bitten, da zu sein, auf ihn hören, was in uns ja, lebendig wird. Nicht? Er kann uns auch innere Einfälle geben, nicht? Damit wir wirklich auch die Worte Gottes den Menschen weitergeben können. Wir wollen das nächste Mal hier weiterfahren.
Heute geht es in der Sendung Spiritualität um die Gabe der Unterscheidung der Geister. Pater Hans Burb aus Hochaltingen hat einen ersten Vortrag dazu gehalten. Wenn Sie das Ganze noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Diesmal können Sie die Gedanken auch nachlesen in einem Buch vom Unio Verlag, erschienen von Pater Hans Burb, Die Gabe der Unterscheidung der Geister. Die Angaben hinterlegen wir auch beim Hörerservice dann. Pater Burb, Ihnen herzlichen Dank. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Ja. Herr, wir bitten jetzt um jeden Geist der Wahrheit. Senke Ihnen alle Hörer jetzt ein, damit Sie das Gespür immer mehr bekommen für Geistertäuschung und Lüge, dass Sie in keinster Weise weder Ihrem geistigen Leben noch im natürlichen Leben auf Dinge hereinfallen, die es Ihnen nicht gut meinen. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und vergelt's Gott.
Segne es Gott.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.